Ich wundere mich immer, wie plötzlich en vogue das Thema Sauerstoff geworden ist. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor 5, 6 Jahren, nach 10 Jahren oder so ist es eher her, einen Antrag bei der DFG gestellt über so eine Fragestellung. Da wurde mir der Antrag massakriert zurückgeschickt, weil das Thema völlig uninteressant sei. Es gäbe ja 200 bis 300 Publikationen bereits über dieses Thema und das sei, ich zitiere jetzt den DFG-Berichterstatter wörtlich, allenfalls in einem mittelmäßigen deutschen Journal zu publizieren. Wenn man jetzt sieht, wie, also ich habe diverse Einladungen zum Thema Sauerstoff bekommen, was da tatsächlich Paradigmenwechsel sind, mich das natürlich ein wenig amüsiert. Ja, ich will mit Ihnen Dr. Jekyll und Mr. Hyde ansprechen. Und Sie sehen hier drei Wappen da drauf. Das ist kein Zufall, weil ich sehr viele Arbeiten mit einmal meinem Kollegen Pierre Asfar aus Angers zusammen gemacht habe. Und viel steckt hinter Xavier Le Verve drin aus Grenoble, der mich eine ganze Menge über dieses Thema gelehrt hat. Und der hat mal ein Editorial geschrieben: To cope with oxygen, a long and still tumultuous story of life. Und das ist sicherlich der Fall. Ich gehe jetzt gleich mal in den die Schockliteratur hinein und da steht schon 1969, Sauerstoff soll gegeben werden. Und in dieser Arbeit, die ist ja nun wirklich relativ neu, und das New England Journal of Medicine gehört sicherlich nicht zu den mittelmäßigen deutschsprachigen Journalen, denke ich mal. Da steht drin, bei einem Patienten, der einen Schock hat, soll man möglichst schnell die Gabe von Sauerstoff starten. Und wenn man sich jetzt sozusagen Sauerstoff anguckt, was macht der? Dann kann man im Grunde genommen für jedes Gute, was ich hier in dieser Arbeit mit grünen Pfeilen belegt hat, was Schlechtes genauso erfinden als roten Pfeil. Das ist natürlich sehr hilfreich für die tägliche Praxis. Und die erste Frage, warum ist das so? Und das wissen Sie alle aus der Biochemie. Wir brauchen Sauerstoff in der mitochondrialen Atmungskette und entgiften den quasi zu H2O. Und dabei wird sehr viel ATP produziert. Das möchten wir gerne. Und das ist der Weg, den wir eigentlich nicht so gerne sehen, der aber extrem wichtig ist nebenbei, nämlich die Radikalproduktion. Und das gehört dazu. 1% des Sauerstoffverbrauchs in den Zellen geht in die Radikalproduktion. Und Sie wissen alle, Radikale, die greifen alle biologischen Strukturen an. Ich will da nicht en Detail hingehen. Ich werde kurz nachher nochmal auf diesen Punkt eingehen, weil der für die klinische Anwendung wahrscheinlich von ganz großer Bedeutung ist. Die erste Frage ist jetzt: Wenn ich jemandem Sauerstoff gebe, erhöht das überhaupt Radikalstress? Ich kann das ja einfach so behaupten. Und ich finde, diese Arbeit ist die interessanteste, die aus dem anästhesiologischen Umfeld existiert. Elektive Sektio-Patienten, die kriegen einfach eine Maske aufgesetzt. Da hat man immerhin 60% Sauerstoff auf die Beine gebracht. Und was man gesehen hat im umbilikal-venösen Blut, Marker, Isoprostan, Malondialdehyd, welche das auch immer sind im direkten Verhältnis zum maternalen PO2. Mit anderen Worten, wenn die Mutter Sauerstoff bekommt, dann wird das Kind einem oxidativen Stress ausgesetzt werden, was ja so einem zumindest ein wenig unangenehm ist. Gut, wenn das der Fall ist, also Sauerstoff bedeutet oxidativer Stress. Dann gehe ich mal sozusagen jetzt Organsystem für Organsystem durch. Ich weiß, dass ich mit erhöhten Sauerstoffkonzentrationen, wir hatten eben die Diskussion, ist es der alveoläre oder der arterielle PO2, der die Rolle spielt? Das ist eine Frage, die kann ich letztlich gar nicht beantworten. Dann kann ich natürlich die Sauerstofftransportkapazität mehr oder weniger erhöhen. Ich kann aber auch gleichzeitig einen Effekt auf den pulmonalen Gasaustausch haben. Und alle Anästhesisten wissen, dass Präoxygenierung ganz wichtig ist. Und wenn man das mit höheren Sauerstoffkonzentrationen macht, dann dauert es eben halt Gott sei Dank länger, bis die Sättigung abfällt, wenn man mal ein Problem hat. Und das nutzen wir alle in der täglichen Praxis aus. Das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite hatte ich was von Resorptionsatelektasen gesagt. Und wir haben mal einen Versuch gemacht, haben uns gefragt, warum entstehen die denn überhaupt? Und Sie sehen hier das Modell, was dahinter steckt. Ich habe eine hypoventilierte Lungenregion, in der wasche ich den Stickstoff aus. Und wenn die Menge Sauerstoff, die da reinfließt, niedriger ist, das als was ins Blut abströmt, dann wird diese Alveole sukzessive kleiner werden und es wird zu einer Resorptionsatelektase kommen. Wenn das nichts mit Sauerstofftoxizität zu tun hat, dann muss man diesen Effekt ja konterkarieren können, wenn man den gleichen inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck wie hier mit Erhalt des Trägergases erreichen kann. Wie kann man das machen? Das bin ich selbst vor etwa 30 Jahren. Hier sehen Sie den Rechtsherzkatheter in meinem Arm liegen und die arterielle Kanüle. Und wir sind in die Überdruckkammer gegangen und haben unter 5 Atmosphären Druck Luft geatmet. Das entspricht einem inspiratorischen Sauerstoffpartialdruck von 100% unter normobaren Bedingungen. Wir haben dann eine recht subtile Technik zur Gasaustauschmessung angewendet. Und Sie sehen in der Tat, normobarer Sauerstoff erhöht den intrapulmonalen Shunt, Resorptionsatelektase, und wenn man das Trägergas drin lässt, passiert dieser Effekt nicht. Leider hat es nicht fürchterlich viele Freiwillige gegeben, die an dieser Studie teilgenommen haben. Wir waren letztlich 4, muss man ehrlicherweise sagen, die sich dem unterzogen haben. Gut, wenn das wissen die Anästhesisten mit der Resorptionsatelektase. Die Arbeit, die ich Ihnen eben gezeigt habe zur Präoxygenierung, zeigt auch, wenn ich präoxygeniere mit sehr hohen Sauerstoffkonzentrationen, dann entstehen Resorptionsatelektasen. Da kann ich nichts dran machen. Das ist aber sozusagen der Preis für die Sicherheit. Das ist was ganz anderes als Sauerstofftoxizität. Dass die Lunge durch Sauerstoff geschädigt wird, ist unstrittig so. Auch hier mal jetzt das deutschsprachige Journal, die Deutsche Medizinische Wochenzeitschrift, das New England Journal of Medicine des frühen 20. Jahrhunderts von 1912, da steht drin, Sauerstoff, inspiratorischer Partialdruck, also ab hier sind das alles hyperbare Bedingungen, Expositionszeit unterschiedlicher Dauer, unterschiedliche Spezies, und hier Lungenerscheinungen, sehr kryptisch beschrieben, ein hämorrhagisches Lungenödem. Und man muss ehrlicherweise sagen, der Begriff Sauerstoff, Oxygen, stammt aus dem Französischen von Lavoisier, der hat ein hämorrhagisches Lungenödem schon im späten 18. Jahrhundert bei Meerschweinchen durch Exposition mit Sauerstoff erreicht. Und wenn Sie in die Literatur gehen, pulmonale Sauerstofftoxizität finden Sie überall. Da gibt es hunderte von Arbeiten. Und das Interessante sind immer Expositionszeiten hier im Bereich 2 bis 3, 4 Tage. Oder sagen wir mal, sehr unübliche Tidalvolumina, 20 Milliliter pro Kilogramm, das ist sicherlich nicht mehr so sehr populär heutzutage und war es nicht mal zu meiner Studentenzeit. Und dann hat man natürlich entsprechende Effekte. Wenn man jetzt sich anguckt, was gibt es an Literatur bei Menschen, und ich gehe mal ein halbes Jahrhundert durch, dann sieht man schon 25 Stunden, 6 Stunden, 17 Stunden, das sind gesunde Freiwillige, die einer Hyperoxie ausgesetzt worden sind. Und keiner weiß so recht genau, wie lange braucht denn ein gesunder Freiwilliger, dem ich Sauerstoff aussetze, dass er überhaupt Symptome kriegt. Und wenn man in die klinische Literatur zum beatmeten Patienten geht, dann gibt es genau 3 Studien, die das jemals untersucht haben. Und die zeige ich Ihnen, 2 davon. Die dritte ist nämlich nichts anderes als ein Spin-off von dieser Studie. Da hat man Postmortem Histopathologie der Lunge betrieben. Und das waren 15 Patienten, die zwischen 14 Stunden und 30 Tagen mit reinem Sauerstoff beatmet wurden. Und dann hat man histologische Effekte gesehen, und was hat man gesehen? Es hat mindestens 3 Tage gedauert, bis diese Beatmung überhaupt einen Effekt gehabt hat. Und 1972, das war garantiert keine lungenprotektive Beatmung. Steht klugerweise in den Arbeiten nicht drin, wie die Ventilatoren eingestellt waren. Findet man überhaupt keine Angabe. Aber das ist das, was es zum Thema pulmonale Toxizität beim Intensivpatienten, der beatmet ist, gibt. Und ich fand einen ganz interessanten Kommentar. Der Michael Matter ist sicherlich einer der Vertreter der pulmonalen Toxizität. Der hat in einer Diskussion selber bemerkt, Oxygen Toxicity is like Bigfoot. Everybody has heard about it, but nobody has ever seen it. Und ich habe bisher noch keinen Patienten gesehen, bei dem nachweislich ein beatmeten Patienten im Schock, ich rede nicht vom gesunden Freiwilligen, bei dem nachweislich die pulmonale Toxizität, Sie können das, brauchen Sie sich fotografieren, Sie können den ganzen Dossier haben, wenn Sie wollen. Gut, das ist sozusagen das Problem Lunge. Jetzt gucke ich mir an, was macht Sauerstoff. Sauerstoff macht auf der einen Seite oxidativen und nitrosativen Stress, aber Radikale sind wichtig für die Host Defense und die antimikrobielle Abwehr. Gut, wenn ich mir das angucke, die chirurgischen Kollegen wissen seit 30 Jahren, dass Sauerstoff ein Antibiotikum ist. Natürlich, weil Sauerstoffradikale töten Bakterien. Und wenn man in die perioperative Literatur guckt, da gibt es inzwischen 3 oder 4 große Meta-Analysen, da kommt raus, die jüngste ist gerade publiziert worden, ich habe noch nicht die genaue Referenz korrigiert, 8000 Patienten, und ganz klar, Kolorektalchirurgie profitiert im Sinne einer Reduktion der Surgical Site Infection. Darf ich mal kurz in die Runde fragen, bei den anästhesiologischen Kollegen, wer von Ihnen benutzt hohe FiO2-Werte intraoperativ? Und wer macht das nicht? Also Standardausstellung, 30% oder sättigungsgesteuert oder was auch immer. Das wird die Gebenprobe sein. Ja, okay, aber wenn ich dem chirurgischen Kollegen sage, wenn ich den Patienten perioperativ 80% Sauerstoff gebe, auch dem völlig lungengesunden, und ich habe unter 8000 Patienten eine Meta-Analyse mit einem Signal, die Kolorektalchirurgie reduziert die Wundinfektion, dann gibt das dem Chirurgen sicherlich zu denken und auch dem Anästhesisten. Wie ist es mit Pneumonien? Ich komme zu dem Thema perioperative Wundinfektion gleich nochmal zurück. Das ist eine ganz neue Untersuchung, die eine retrospektive Analyse von Patienten, die eine Ventilator-Associated Pneumonia gehabt haben. Denn wenn Sauerstoff eine Bakterizidie macht, dann würde man ja erwarten, dass hohe FiO2 und erst recht PaO2-Werte das reduzieren. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Die Patienten mit höheren PO2-Werten arteriell über 120 haben eine höhere Inzidenz von Ventilator-Associated Pneumonien gehabt. Wenn man sich die Arbeit genau anguckt, haben diese Patienten auch alle mehr Protonenpumpeninhibitoren bekommen. Die hatten signifikant häufiger einen Schock, also kriegten sie häufiger Katecholamine, welche immunsuppressiv sind. Die kriegten häufiger Bluttransfusionen und waren häufiger sediert. Alles Faktoren, von denen man weiß, dass sie per se die Ventilator-Associated Pneumonia fördern. Ist das also, weil die sozusagen Äpfel mit Birnen verglichen haben? Ich kann es nicht beantworten. Jetzt komme ich nochmal zu dem Thema der perioperativen Wundinfektion zurück. Es gibt da eine große Studie, die sogar die Patienten nachuntersucht hat, 2 Jahre nach einer perioperativen Hyperoxie nur über ein paar Stunden, und die Surgical Site Infections wurden über 14 Tage beobachtet. Und man sieht bei diesen Patienten nach so etwa 10 Monaten, driftet die Überlebensrate der Patienten, die die intraoperative oder perioperative Hyperoxie gehabt haben, nach unten weg. Und das sind ausschließlich die Patienten gewesen, die sich einer Malignomoperation unterzogen haben. Pharmakologisch könnte man sich ja vorstellen, oxidativer Stress wird gesetzt, Mutagenität, ich habe Ihnen am Anfang das Bild gezeigt, tritt auf, und der Preis für die reduzierte Wundinfektionsrate ist ein schnelleres oder häufigeres Rezidiv oder Neuanstehen eines Malignoms. Und dafür gibt es durchaus biochemische Daten. Hier hat man Pflanzen in den 50er Jahren mit Sauerstoff oder mit Röntgenstrahlen behandelt, und die zeigten etwa den gleichen DNA-Strang-Effekt. Jetzt werden Sie natürlich sagen, Pflanzen, wen interessiert das? Wir haben selbst Versuche an uns gemacht. Wir haben uns in die Überdruckkammer gesetzt, mit Sauerstoff exponiert und haben DNA-Schäden gemessen. Und die explodieren nach so einer Sauerstoffexposition, werden aber beim Gesunden Gott sei Dank schnell repariert. Und Sie sehen eine Dosis-Wirkungsbeziehung, ganz eindeutig. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, wir haben uns NAC gespritzt, Vitamin C gespritzt, Vitamin E gespritzt, wir haben diverse Antioxidantien ausprobiert, alles null Effekt. Also ob man das jetzt, ich bin noch zusätzlich, das wissen vielleicht einige, also Michael weiß das, ich bin zusätzlich noch Marine-Taucherarzt und demzufolge sehr häufig mit Hyperoxie exponiert. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist im Sinne einer Mutagenität oder nicht, das ist völlig offen. Was macht Sauerstoff auf den Kreislauf? Sauerstoff quetscht, ist ein Radikal, wenn ich das gebe, und das reduziert die NO-Konzentration. Das heißt, wir greifen mit Sauerstoff zwangsläufig in die Blutdruckregulation ein. Das kann gut sein, weil der Blutdruck stabilisiert wird, das kann aber durchaus auch einen negativen Effekt haben. Schauen wir uns mal an, was es gibt. Herr Reinhardt hat vor 20 Jahren eine Arbeit publiziert, da ging es eigentlich darum, zu zeigen, dass NAC einen Effekt auf im Sinne eines systemischen Antioxidants hat. Die Kontrollgruppe finde ich viel interessanter, weil die zeigte Patienten, die eigentlich keine Hyperoxie benötigt hatten, schon nach 50 Minuten einer Exposition mit reinem Sauerstoff hatten einen Abfall des Herzminutenvolumens. Was hier noch kommt, zeige ich Ihnen gleich, weil das ist der vasokonstriktorische Effekt. Den sieht man, wenn man gesunde Freiwillige oder Patienten mit einer Herzinsuffizienz exponiert, sehr schön. Und dass das ein Radikaleffekt ist, kann man auch sehr schön sein. Wenn man denen nämlich 1 Gramm Vitamin C vorher gibt, dann ist der Effekt weg. Das ist die eine Seite der Medaille, die ist aber für uns gerade in der Notfallmedizin aktuell extrem wichtig. Sie kennen diese beiden Herren, Ganz und Swan, umgekehrt von dem entsprechenden Katheter. Und die haben Patienten mit einer Angina, mit Herzerkrankung Sauerstoff exponiert. Und was haben die gesehen? Naja, es kommt zu einem Abfall des Herzminutenvolumens und vor allem präferenziell der Koronarzirkulation. Nebenbei ist die zerebrale Zirkulation entsprechend betroffen. Ist das gut oder schlecht? Na, das hängt ja vom Stoffwechsel ab. Sauerstoff kann zu einer Entkopplung des mitochondrialen Atmungskette führen, das wäre unerwünscht, aber gleichzeitig kann es durchaus auch den Sauerstoffbedarf absenken. Und wenn ich jetzt die Daten von Herrn Reinhardt komplettiere, dann ist genau das passiert. Der Vasokonstriktoreffekt ging einher mit einer einher mit einer Reduktion der Sauerstoffaufnahme. Ist das einfach nur ein paralleler zirkulatorischer Effekt? Weil in dieser Arbeit sind keinerlei Daten im Sinne einer Laktatazidose oder irgendetwas zu sehen, das von einer Entkopplung der Atmungskette zu sprechen sind. Und wenn ich mir die Daten von Zwan und Ganz angucke, die haben das sogar gemessen, die haben sogar gesehen, dass in der Tat der linke Ventrikel weniger Sauerstoff aufgenommen hat, aber im Sinne einer erhöhten Laktatextraktion, also wenn überhaupt einer verbesserten energetischen Situation. Nun, wenn ich das alles zusammenpacke, Effekt auf die Zirkulation, auf die Atmung, dann bin ich ja im Prinzip beim akuten Koronarsyndrom. Und jeder weiß, inzwischen kennt die Resuscitation Guidelines, wie gehe ich mit dem Patienten um bezüglich der Sauerstoffgabe beim akuten Koronarsyndrom. Es gibt eine derzeit laufende skandinavische Studie, die wird wahrscheinlich im übernächsten Jahr fertig sein, weil die 6.500 Patienten einschließen wollen. Das, was sozusagen die aktuelle Literatur ist, ist die sogenannte AVOIDS-Studie, die gezeigt hat, wenn Patienten hyperoxisch behandelt worden sind bei einem STEMI, dann hatten die höhere CK-Werte, höhere Troponin-Werte, häufiger Arrhythmien und vor allem im weiteren Verlauf Reinfarkte oder größere Infarktareale. Was die Autoren netterweise nicht diskutieren, ist diese Tatsache. Die hyperoxischen Patienten hatten ein Drittel nur der Mortalität. Das heißt, in dieser Gruppe waren zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr Patienten bereits verstorben. Dass ein verstorbener Patient keinen Reinfarkt kriegt, ist, glaube ich, nachzuvollziehen. Und P0,11, okay, das ist nicht statistisch signifikant, aber jeder Statistiker weiß, dass ein P von 0,11 89% Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass diese Aussage richtig ist. Ich stelle das jetzt einfach nur zur Disposition, aber das steckt in dieser Arbeit drin und diese Tatsache fehlt überall in der Diskussion. Wenn ich jetzt die perioperative Hyperoxie nochmal wieder aufnehme, da gibt es ganz neue Daten, dass tatsächlich irgendwas sowas mit den Corona-Events zu tun hat. Ich weiß zwar nicht den Mechanismus, warum eine nur mehrstündige Hyperoxie-Exposition nach ungefähr einem Jahr dazu führt, dass diese Patienten häufiger an Corona-Ereignissen versterben. Der Mechanismus ist mir völlig unklar, aber es ist ganz offensichtlich so. Jetzt werden immer mehr Felder grün und rot, denn ich habe einen Effekt auf die Zirkulation, ich habe einen antimikrobiellen Effekt, ich habe einen proinflammatorischen Effekt, ich habe einen Effekt auf die Zellatmung. Wo bringt mich das hin? Das bringt mich zur Hyperoxie bei septischem Schock. Und das sind Daten von uns selber, das ist die Hyper-2S-Studie, bei der wir 24 Stunden Hyperoxie genommen haben bei Patienten, die innerhalb von 6 Stunden der Diagnose eines septischen Schocks inkludiert worden oder nach den Standardkriterien der französischen Gesellschaft für Intensivmedizin exponiert worden. Und nach 7 Tagen, die Patienten, die hyperoxisch behandelt worden sind, hatten nach 7 Tagen signifikant niedrigen SOFA-Score, signifikant vor allem niedrigeren Leber-SOFA-Score. Und ein gerade eben nicht, das war 0,05 und ein bisschen P-Wert, signifikant besseren kardiovaskulären Score. Aber die Studie musste vorzeitig abgebrochen werden, weil eine über die ganze Zeit erhöhte, auch nicht statistisch signifikant leider, Mortalität gefunden wurde in der Gruppe, die die Hyperoxie gehabt hat. Das heißt also, man hat in den ersten 7 Tagen auf das Organversagen einen benefiziellen Effekt gesehen, für den man den Preis irgendwann später bezahlt hat. Und wir wissen nicht, warum wir diesen Preis bezahlt haben. Leider haben die alle Journale vorher gesagt, warum wir denn die Studie abgebrochen haben. Wir haben ja jetzt kein statistisch signifikantes, eindeutiges Ergebnis gehabt. Und wir haben jedes Mal zurückgeschrieben, ich möchte den sehen, der gegen das Votum einer Ethikkommission oder des Data Safety Board eine Studie weiterführt, obwohl es natürlich juristisch korrekt ist. Aber das scheint das New England Journal oder so nicht zu interessieren, ob man dem Ethikvotum folgt oder nicht. Nein, hier sehen Sie, da ist die Farbkodierung falsch. Das ist die Hyperoxie-Gruppe und das ist beim Umkopieren des Farbstreifens leider der Farbstreifen verloren gegangen. Nee, das ist schon so, wie ich sage, glauben Sie es mir, sonst wäre die Studie war nämlich für 800 Patienten ausgelegt. So, also für den septischen Schock, ich weiß es nicht. Schauen wir uns das Hirn an. Ich hatte Ihnen gesagt, dass der Patient die zerebrale Zirkulation gerade besonders auf Sauerstoff mit einer Vasokonstriktion reagiert. Was gibt es denn für Daten zum Beispiel beim Schädel-Hirntrauma? Hier sehen Sie, dass Patienten mit einem arteriellen PO2 von 250, größer 250 mm Quecksilbersäule deutlich besser sind als die Patienten, die in diese untere Range fallen. Wunderschön, aber kann man da natürlich sagen, denen kann es ja kardiozirkulatorisch auch nicht so schlecht gegangen sein, sonst hätten die keinen arteriellen PO2 von 250 auf die Beine gekriegt. In dem Moment, wo das auch nicht mehr geht, dann haben sie wahrscheinlich noch andere Probleme. Also kein Wunder, dass es denen besser geht. Wenn man sich größere retrospektive Daten anguckt, dann gibt es einen Nulleffekt. Denn wenn die beobachtete und die vorausgesagte Mortalität gleich sind, dann kann der Sauerstoff, je nach Quartil welches, oder Terzil, das man nimmt, keinen Effekt gehabt haben. Und Sie sehen, die Säulen sind in allen Gruppen, sowohl in der Hospitalmortalität als auch nach 6 Monaten, völlig identisch. Und das Editorial zu dieser Arbeit in Critical Care, also im Journal von Jean-Louis Vincent, sagt explizit, Hyperoxia is safe and beneficial to the brain and does not injure the lung as previously feared. Das ist sicherlich etwas, was im Moment sehr kontrovers diskutiert wird. Denn wenn man sich jetzt Patienten anguckt, die zum Beispiel eine Apoplex haben und deswegen beatmet werden müssen oder eine Subarachnoidalblutung, dann sieht man in der Tat, je höher die Sauerstoffpartialdrücke sind, desto schlechter ist das neurologische Outcome. Das kann man sich auch unschwer nachvollziehen. Bei diesen Patienten findet man typisch in der postakuten Phase arterielle Vasospasmen. Und wenn Sauerstoff ein Vasokonstriktor ist, kann man sich nachvollziehen, dass das deletär sein muss. Es hat noch nie jemand diesen mechanistischen Beweis gezogen, aber es liegt zumindest nahe, das zu nehmen. Und wenn man sich jetzt ein Mischkollektiv von Patienten anguckt, die beatmet werden mussten aufgrund einer zerebralen Pathologie, Apoplex, Subarachnoidalblutung, intrakranielle Blutung, dann sieht man, dass die Patienten, die eine Hyperoxie mit einem PO2 von größer als 300 hatten. Und ich betone das, weil irgendwann wird die Frage wahrscheinlich kommen, was ist denn jetzt der richtige PO2 arteriell, den ich haben möchte? Da komme ich dann auch nochmal zu. Diese Patienten haben ein genauso schlechtes Outcome gehabt, wie die, die eine Hypoxämie hatten. Also sehr, sehr hohe arterielle PO2 sind offenbar sehr schädlich für das Hirn, sehr niedrige auch, aber wo will ich denn hin? Wenn ich diese Frage angehe, dann kann ich nochmal dieses Bild nehmen und packe alles zusammen und gucke mir an, was passiert bei der kardiopulmonalen Reanimation, weil ich ja da im Grunde alle diese Phänomene habe. Ich habe einen zirkulatorischen Effekt, ich möchte den Perfusionsdruck im Kopf aufrechterhalten, auf der anderen Seite habe ich oxidativen Stress. Also schaue ich mir an, was es da für Daten gibt. Und es gibt naturgemäß nur Retrospektive. 6.000 amerikanische Patienten, 12.000 australische Patienten. Die amerikanischen Patienten zeigen eindeutig, je höher der arterielle PO2 ist, desto schlechter ist das Outcome. Die australischen Patienten sehen keinen direkten Zusammenhang und diese schwarze Linie zeigt sozusagen das, was man erwarten würde. Und wenn die Säulen unterhalb der schwarzen Linie sind, dann ist das der PO2, der den Patienten unter Umständen nutzt. Und die niedrigsten Säulen unter dieser Odds Ratio von 1 liegen bei arteriellen PO2-Werten um die 150, 180 herum. Merken Sie sich diese Zahl, ich komme da nämlich später nochmal gleich drauf zurück. Das heißt also, über alles gesehen, bei den Australiern keinen Effekt und bei den Amerikanern deutlich ein negativer Effekt der Hyperoxämie. Und ich hatte die Gelegenheit, das war ganz toll, Kilgannon gegen Rinaldo Bellomo in einer Pro-Con-Diskussion zu erleben, wie die sich sozusagen ausgetauscht haben. Und was könnte der Unterschied sein? Und der australische Kollege hat erstmal darauf hingewiesen, naja, intrahospital sterben alle etwa gleich. Aber die Australier schicken um die Hälfte mehr Patienten neurologisch restituiert nach Hause. Was dem Amerikaner in der Diskussion natürlich nicht so fürchterlich gefallen hat, wie man sich unschwer vorstellen kann. Und die Frage, warum? Na, der Australier hat gesagt, wir gehen besser um mit der therapeutischen Hypothermie, der hirnprotektiven Hypothermie als die Amerikaner. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist natürlich ein wesentlicher Confounding Factor. So, wenn man sich jetzt anguckt, was gibt es zur Daten von Analysen von Daten, die von Patienten, die reanimiert worden sind. Hier 6.500 Patienten im vergangenen Jahr publiziert. Und Sie finden diese Typ U-förmige Kurve Mortalität gegen arteriellen PO2 eigentlich überall. Sehr niedrige PO2-Werte, so unterhalb, arteriell unterhalb von 60, ist offensichtlich sehr schlecht. Sehr hohe, 300 und plus, ähnlich. Aber der günstigste arterielle PO2, der immer bei diesen Studien gefunden wird, liegt so um die 150, 160. Und eine ganz neue Studie, die gerade eben vor 2 Wochen, vor 2 Wochen publiziert worden ist, 300.000 Blutgasanalysen von 14.500 Patienten, naturgemäß retrospektive Daten, die wurden aufgeschlüsselt nach mittlerem arteriellen PO2 über 24 Stunden, über die Intensivzeit, der schlechteste, der höchste und so, diverseste Retraktionsverfahren. Aber das Entscheidende, die entscheidende Kurve, die mir da aufgefallen ist. Also es kam immer raus, hier oben ist schlecht und hier unten ist auch schlecht. Aber es kam auch immer raus, und das ist in dem Fall der mittlere arterielle PO2 über die intensivmedizinische Zeit. Das ist die niedrigste Mortalität bei arteriellen PO2-Werten bei 150 etwa lag. Was bedeutet das für die inspiratorische Sauerstoffkonzentration? Bei den Patienten aus der Reanimationsstudie oder diesen, da sind sehr, sehr viele mit zirkulatorischer Kompromittierung dabei. Das heißt, die haben zwangsläufig, das steht leider nicht in den Studien drin, aber zwangsläufig FiO2-Werte 50, 60, 70% gehabt. Sonst wären die nicht auf so einen arteriellen PO2 gekommen. Also was ist der optimale PO2? Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Denn wenn man in die Meta-Analysen gibt, und Meta-Analysen sind ja sehr populär zurzeit. Dann guckt man sich so unten dieses kleine Klötzchen an, und das sieht favors Normoxia. 2 große Meta-Analysen gibt es, und Konklusion dieser beiden Meta-Analysen ist sehr ernüchternd. Es ist alles sehr schön, aber die Daten sind so heterogen, dass wir eigentlich nicht wissen, was wir aussagen können. Das gibt mir im Umkehrschluss die Frage, wie viel Sauerstoff brauche ich und was ist der optimale? Zur Frage, wie viel brauche ich, finde ich, gibt es ein Extremphysiologie-Experiment, das ich brillant finde. Das ist Mount Everest 3, und nur um Ihnen klarzumachen, was da passiert ist. Da sind Leute auf den Mount Everest gestiegen, die haben auf 6.500 Meter Höhe ein Camp gebaut, wo die Blutgasmaschinen standen. Dann sind 3 von denen hochgegangen bis kurz unterhalb des Gipfels, wo offenbar eine kleine Schulter ist, haben sich da im wahrsten Sinne des Wortes die Hose runtergelassen, haben eine Nadel genommen, sich gegenseitig ohne supplementierten Sauerstoff in die Femoralarterie gestochen, haben die Blutgasanalyse abgenommen, zugekorkt. Einer ist noch kurz die 50 Meter Höhenmeter höher gegangen, um auf den Gipfel zu gehen. Dann haben die sich wieder getroffen, sind runtergestiegen und haben die Blutgasanalyse analysieren lassen. Eine intellektuelle und manuelle meines Erachtens Meisterleistung, das zu machen. Das machen noch nicht viele. Der arterielle PO2 bei denen war 25. 25. Wir haben mal Blutgasanalysen, Messungen nach Apnoe-Tauchgängen auf 30 Meter Wassertiefe gemacht und 5, 6 Minuten Apnoe zeigt. Da hat man den gleichen PO2 im arteriellen Blut. Der PCO2 war 13, das ist nicht sonderlich verwunderlich, wenn man sich so die Atemfrequenz dieser Leute anguckt. Aber und dank dieser Alkalose war die Sättigung immerhin noch etwas über 50, und die hatten natürlich eine Höhenadaptation. Trotzdem, sie waren am metabolischen Äquivalent angekommen. Dieses metabolische Äquivalent hat zu einer Arbeit geführt, die kann ich Ihnen nur empfehlen, die kann man nur in einem britischen Journal veröffentlichen. Da steckt folgende Idee hinter. Unser Planet ist keine Kugel, sondern etwas abgeflacht. Und wir haben eine Plattentektonik. Die Plattentektonik macht, dass der Mount Everest auf seiner Platte etwa 6 cm pro Jahr nach Nordosten driftet. Aufgrund der nicht ganz kugelförmigen Struktur des Planeten sind die Partialdrücke für Sauerstoff an den Polen etwas niedriger als am Äquator. Und je näher der Mount Everest dem Nordpol kommt, desto niedriger wird der PO2 kommen. Und irgendwann kann man halt nicht mehr mit nur Sauerstoff da oben hingehen. Und das soll im Jahre 39.460 der Fall sein. Und die Autoren sind so weitergegangen, haben gesagt, naja, wenn man das im Winter macht, dann ist die Schneekappe oben auf dem Mount Everest drauf, dann ist es schon im Jahre 29.107 so. Und die waren auch so schlau und haben den Klimawandel mit einbezogen. Wenn der Schnee abschmilzt auf dem Mount Everest, dauert es 85 Jahre länger. Und ich finde die Konklusion im letzten Satz dieser Arbeit genial. Whether the predictions are correct, only time will tell. werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Gut, was gibt es denn, wie viel Sauerstoff möchte ich denn haben? Und ich habe heute Morgen noch extra diese Arbeit mit einbezogen, die ist vor 2 Wochen publiziert worden, die Girardis-Studie, konservative versus conventional oxygen therapy on mortality im JAMA. Was haben die Autoren gemacht? Die haben entweder ein PO2-Fenster von 70 bis 100, das sie als konservativ und eine entsprechende Sättigung antitriert, oder bis 150 mm Quecksilbersäule arteriell erlaubt. Steht klugerweise nicht drin, wie weit sie das Fenster auch tatsächlich eingehalten haben. Das habe ich nicht gefunden. Ich hatte allerdings auch keinen Zugang zu den Supplementary Data heute Morgen. Und es gibt ein paar, und Sie haben gesehen, dass die Mortalität, jetzt ist mal ein Bild verloren gegangen, Sie haben gesehen, dass die Mortalität in der konservativen Gruppe deutlich erniedrigt war, signifikant niedriger. Aber was haben Sie denn gefunden? Sie haben ein Patientengut gehört, das uns wahrscheinlich gar nicht so interessiert. Denn diese Patienten hatten nur zu einem Drittel überhaupt einen zirkulatorischen Schock und nur zu 20% einen septischen Schock. Und diese Patienten wurden zu 2 Drittel nur überhaupt beatmet und nur ein Siebtel von denen hatten zum Beispiel ein akutes Nierenversagen. Und wenn man sich dann anguckt, dass die Kontrollgruppe eine Mortalität von etwa 40% gehabt hat, dann mit Verlaub würde ich gar nicht so gerne auf diese Intensivstation, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also kann ich Ihnen als berühmte Take-Home-Message mitgeben? Ich kann Ihnen keine mitgeben, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff Sie brauchen und Sie nötig haben. Ich weiß nur, dass es ein extrem komplexes Thema ist. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.